ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche hier regelmäßig mit Menschen, die eine besondere Geschichte haben oder zu denen wir einen besonderen Bezug haben. Was sie alle gemeinsam haben, nachdem du mit ihnen gesprochen hast, fühlst du dich ein bisschen besser. So wie in dieser Folge. Die Sängerin Annette Louisan.
Talk mit Thies.
Also ich hatte immer dieses unterschätzt werden, auch durch meine Optik.
Und weil du etwas kleiner bist.
Vielleicht auch als Frau. Und ich suche nach Magie und nach Euphorie und nach irgendwie, nach Verbindung. Man will ja, hat ja als Mensch selbst auch den Drang, sich selbst zu heilen. Und jeder Schritt auf die Bühne ist für mich auch Heilung wieder. Konflikte sind schon enorm wichtig. Es kann nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Man war uncool, wenn man keinen Alkohol getrunken hat. Und wenn man als kleine Frau gut was vertragen kann, dann war man noch cooler. Es gibt so viele Vorurteile, es wird so viel eingepflanzt durch das Patriarchat und dafür, wie eine Mutter zu sein hat. Auch ich musste mich dagegen wehren. Ich werde nie wieder die Künstlerin sein, die ich mal war. Und das ist auch gut so.
Annette Louisan ist eine der beliebtesten Sängerinnen in Deutschland. Sie ist ja die Stimme des deutschsprachigen Chansons und hat sich immer durch außergewöhnliche Texte und einen frechen Gesang ausgezeichnet. Damals begann ja alles mit dem Song Das Spiel. Dass du nicht mehr bist, was du einmal warst, seit du dich für mich ausgezogen hast. Dass du alles weißt wegen einer Nacht und alles verlierst, war so nicht gedacht. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Seitdem ist so einige Zeit vergangen. Annette ist spät Mutter geworden. Und die mittleren Jahre, die sie mittlerweile erreicht hat, sind nicht einfach gewesen für sie. Davon hat sie auch auf dem Album Baby Blue gesungen. Wie sie durch schwierige Zeiten gekommen ist, darüber haben wir jetzt in Hamburg geschnackt, wo sie ja zu Hause ist. Aber sie singt nicht nur, sie ist auch als Synchronsprecherin regelmäßig zu hören. Zum Beispiel in dem Kinofilm Die Schule der magischen Tiere Teil 4. Dort spricht sie die Eule Muriel. Wir waren uns bisher ein einziges Mal begegnet. Das war relativ am Anfang ihrer Karriere. Da kam sie zum SWR nach Baden-Baden für ein Interview und wir standen noch im Gang so lange rum, bis das Studio frei wurde. Sie war furchtbar verrotzt und erkältet und ich habe ihr damals den Tipp gegeben, hey, kennst du eine Nasendusche? Das war damals meine persönliche Entdeckung. Ich hatte kurz zuvor eine Stirnhöhlen-OP hinter mir. Und in meiner Erinnerung hatte Annette damals von einer Nasendusche noch nie etwas gehört, war aber extrem interessiert. Und diese kleine Begegnung, wie wir da auf dem Gang rumstanden und diese Unterhaltung hatten, ist mir bis heute in Erinnerung geblieben und verbinde ich permanent mit dem Namen Annette Louisan plus die wirklich außergewöhnlichen Texte. Ich hatte sie ein bisschen aus den Augen verloren, was ich auch ein bisschen bereut habe im Nachhinein, weil die Texte von ihr nach wie vor ein großes Vergnügen sind. Und überhaupt ist es ein großes Geschenk, mit Annette sprechen zu können, denn mit ihr kann man ganz wunderbar und wirklich auch relativ schnell relevante Dinge besprechen. Über Ängste, schwierige Phasen, Dinge, die bei anderen Tabus sind. Nicht bei Annette. Sie ist extrem offen und erzählt vom Blues in der Mitte des Lebens und vom Älterwerden. Und als wir dann gemeinsam aus diesem Gebäude gingen in Hamburg, da sagte sie mir dann noch, dass sie ohnehin ganz schlecht in Smalltalk ist und auch gerne mit dieser Offenheit redet. Es lohnt sich also in jeder Beziehung zu diesem Gespräch dazuzukommen. Und ihr werdet nach dieser Begegnung vielleicht nicht gleich einen Dudelsack hören wollen, aber sicherlich mal wieder genauer bei ihren Songs hinhören. So ging es mir. Eine sehr ehrliche, aber auch sehr lockere und heitere Begegnung.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Moin.
Ja, moin, sagt man. Nee, du als Hamburgerin, als Hamburgerin. Wobei mittlerweile bist du ein Hamburgerin. Du bist ja kein geborenes Hamburgerin.
Das stimmt, das stimmt. Aber irgendwie, ich musste, glaube ich, einmal weggehen, um wiederzukommen und das endgültig diese Stadt in mein Herz zu schließen.
Wo bist du denn hin? Nach Berlin natürlich.
Genau, ich also, habe drei Jahre da gewohnt.
Es gehen ja alle nach Berlin.
Absolut. Ja, irgendwie, ich fühle mich mit Berlin auch eng. Also das ist halt meine Kindheit ein bisschen, ne? Diese Berliner Wurzeln, auch der Dialekt und ja auch dieses Ostalgische, also so findet in der Stadt auch immer wieder ostdeutsche Gegenstände und natürlich. So. Also das berührt mich schon auch sehr. Aber irgendwie, Hamburg ist so eine tolle Stadt zu leben. Ich habe hier mich entschlossen, meine Tochter hier großzuziehen und hier sind alle meine Freunde, hier ist so viel Tolles für mich passiert und die Hamburger lassen einen auch gut in Ruhe, wenn man das mal braucht. Also die Hanseaten sind sehr, ja, dezent, aber Freunde fürs Leben.
Ja, das heißt, du kannst auch mal so ganz in Ruhe an der Alster spazieren gehen, da in Hamburg oben.
Ja, die
und
gucken.
Dann wirst du in Ruhe gelassen.
Ja, die gucken erst, wenn man vorbeigegangen ist, ne? So, so das würde ich sagen.
Ist das spürst du. Du hast Augen im Rücken.
Ich kenne die. Es ist natürlich meine Stadt.
Als erstes muss ich dich ja fragen: Was machen die Nebenhöhlen?
Ja, denen geht's gut.
Ich sag dir jetzt auch warum.
Ja.
Wir haben uns mal vor 18 Jahren.
Ja, das kann
getroffen.
Sein.
Ja, 100 Jahre her. Aber das Schöne war, dass ich dir damals den Tipp einer Nasendusche geben konnte. Weißt du, und ich glaube, du warst furchtbar erkältet und irgendwie total verrotzt. Und habe ich dir gesagt, nimmst du Nasendusche? Da ich gerade so eine OP hinter mir hatte, weißt du, wo so dieses ganze Wasser in die Nase reinlaufen lässt, was ja unglaublich befreiend ist.
Ja.
Hast du das jemals angefangen und beibehalten?
Also ich mache das so im Herbst, wenn so die Saison wieder kommt, ne? Dann mache ich das, nicht täglich. Und ich mache es auch nicht
Gottes
regelmäßig.
Willen. Nein, genau. Muss man auch nicht.
Aber das ist eine feine Sache auf jeden Fall.
Hör mal, du hast es beibehalten.
Nee, beibehalten nicht, aber ich habe es ausprobiert. Ich habe es zu Hause, auch durch meine Tochter, die auch ständig verrotzt ist jetzt. Also, ja.
Annette, du hast auch fürs Kino jetzt mal wieder was gemacht. Du hast eine Eule gesprochen, Muriel, in die Schule der magischen Tiere. Die Schülerinnen kriegen ja ohne Zutun der Erwachsenen immer ein Tier, also an dieser Schule zugeordnet. Und du bist eine Eule.
Ja, was für ein...
Die sogar singen darf.
Genau, die eigentlich keine Singvögel sind.
Ja, ne? Ich bin eine Eule aus Athen. Wie ging es weiter? Ich bin eine Eule aus Athen. Hast du...
Ist und gleich. Mein Mensch ist wunderschön.
Mein neues Nest ist wunderschön,
genau,
ich.
Genau, das war es,
Mein neues Nest ist wunderschön und der Mensch ist auf jeden Fall schlau.
Genau.
Wie geht es dir allgemein zurzeit gerade? Was macht das Leben mit dir?
Also, ja...
Was macht
Wenn
das...
Wenn du ehrlich beantworten, nicht nur... Ich meine es ehrlich, mir geht es wirklich... Sehr gut, also wirklich ausgesprochen gut. Ich bin glücklich, ich habe eine kleine Tochter, glücklich mit meinem Mann, ich bin gesund, meine Mutter, meine Lieben sind gesund, also es könnte schlechter sein.
Auch das Fremdeln mit den mittleren Jahren hat ein bisschen nachgelassen wieder. Darum ging es ja auch im letzten Album zum Beispiel.
Das stimmt.
Auch ein bisschen diese mittleren Jahre. Wobei du ja immer für 10 Jahre jünger gehalten wirst. Das heißt, du bist ja bei den mittleren Jahren noch gar nicht angekommen.
Ja.
Ja, red du nur.
Nee, also ich finde, das Älterwerden ist nichts für Weicheier. Ne? Also das setzt ja ganz viel in Gang. Aber ich sehe das durchaus mittlerweile positiv. Und ich glaube, ganz wichtig, dass so ein Wachstumsschmerz ist immer da. Und wenn man sich von Dingen verabschiedet, das ist, finde ich, auch nicht schlimm, dass es ab und zu mal wehtut oder dass es ab und zu sich mal komisch anfühlt. Man kann auch nicht die ganze Zeit glücklich sein. Das Leben an sich ist zum Teil auch wirklich schwer. Es können so viele schlimme Sachen passieren. Aber man muss halt intensiv leben und dann muss man eben auch die negativen Gefühle in Kauf nehmen, wenn man die positiven haben will. So sehe ich das immer. Und ich habe mal gehört, und das kann ich wirklich bestätigen, wenn man erstmal so ein bisschen über die Mitte drüber ist, dann wird einem auch klar irgendwie, dass man nicht mehr so viel Zeit verschwendet mit den Grübeleien. Und dann wird es wieder toll. Dann, ich glaube, dieses Glücks-U, ne, dass man am Ende dann wieder glücklicher wird sozusagen.
Das ist interessant. Ja. Wo befindest du dich denn gerade?
Ich bin wieder auf der zweiten Hälfte nach oben. Das U, genau.
Das ist ganz gut. Was fiel dir am allerschwersten? Denn es ist manchmal schon auch überraschend von Menschen, denen man es gar nicht zutraut, dann einfach zu hören, dass sie so Probleme haben mit der Lebensmitte. Denn es ist ja immerhin noch die Mitte. Wenn alles normal läuft. Das ist ja gar nicht so schlecht. Wir sind ja noch nicht 70, 80, wo du wirklich das Ende winken siehst. Eigentlich müsste die Mitte golden sein.
Ja, aber das weiß man in dem Moment dann nicht. Ne? Ja. Also der Mensch tickt ja auch speziell. Also wir gucken immer in den Nachbarsgarten und wir trauen Dingen hinterher, die mal waren. Aber das versteht man irgendwann, wenn man das dann zulässt, dass man das so vielleicht nicht betrachten sollte.
Was war der krasseste Einschnitt? Kind oder Alter?
Kind.
Ja,
natürlich, klar. Das ist eine große Veränderung. Emotionale auch. Also ich glaube, nichts hat mich im Leben so verändert wie die Mutterschaft. Das ist schon so.
Da warst du knapp 40, glaube ich. Ja. Da hast du deine Tochter bekommen. Mhm. Was war anders, als du es dir vorgestellt hattest? Das ist ja ein Tabuthema ganz oft. Das geben ja viele nie zu, dass es dann am Ende dann noch so ganz anders gelaufen ist, als man sich das erhofft hatte und auch irgendwie erwartet hatte, weil es bei anderen ja auch so toll gelaufen ist.
Also, ich bin, ehrlich gesagt, hat das eigentlich nur was mit mir selbst zu tun. Ich hätte mich nicht so ängstlich eingeschätzt. Ah. Also, ich hätte gedacht, ich bin da mutiger und also die Angst um mich selbst und auch um mein Kind, das überwältigt mich zum Teil heute sogar noch manchmal. Wow. Und da war ich natürlich früher viel unbeschwerter. Ja? Und das ist eine Sache, die ich nicht gewusst hätte, dass sie so stark mich im Griff hat sozusagen. Aber da arbeite ich gegen an und Gott sei Dank ist mein Mann, der Vater meines Kindes, ein bisschen anders und wir ergänzen uns da ganz schön.
Okay, er ist der lockere Abenteurer.
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich bin auch eine Abenteurerin, aber ja. Er ist mit anderen Dingen, also es ist ja das Schöne daran, wenn es zwei gibt, dass zwei Menschen, also auch je älter so ein Kind wird, desto wichtiger wird ja auch diese Pair-Group, ne? Also Großeltern, Freunde und so. Je mehr Menschen da sind, die einen beeinflussen und etwas geben können, desto besser ist das eigentlich. Ist toll.
Auch da ist Diversität eine gute Sache.
Ja, absolut.
Ja. Was war denn das Ängstliche bei der Erziehung? Also Kind rennt auf die Straße?
Ja, klar. Dass dem Kind irgendwas passiert, ne? Oder dass man irgendwas falsch macht und man ist unsicher beim ersten Kind sowieso. Es ist egal, wie alt man, ob 20 oder 40. Also ich war auf jeden Fall auch mit 40 noch wahnsinnig unsicher, weil es mein erstes Mal war. Und dann musste ich mich auch ein bisschen daran gewöhnen, dass ja es da noch diese andere Leidenschaft gibt, die Musik. Und da kein schlechtes Gewissen zu haben, ich musste mich dran gewöhnen. Heute denke ich, wie bescheuert ist das? Ne? Aber es ist einfach so, uns Frauen werden es gibt so viele Vorurteile, es wurde so viel eingepflanzt durch das Patriarchat und dafür, wie eine Mutter zu sein hat. Auch ich musste mich dagegen wehren und dabei bin ich wahnsinnig privilegiert. Ich bin unabhängig finanziell. Ich liebe das, was ich tue, ne? Ich mache das mit Leidenschaft und trotzdem hatte ich ein schlechtes Gewissen und das musste ich erstmal so für mich klarkriegen.
Konntest du dennoch die Künstlerin sein, die du sein wolltest, nur halt unter etwas erschwerten Bedingungen mit etwas weniger Zeit und weniger Schlaf?
Ich werde nie wieder die Künstlerin sein, die ich mal war und das ist auch gut so. Ich möchte, und das meine ich wirklich verdammt ernst, ich möchte nicht mehr zurück. Ich bin gerne da, wo ich noch nie war und ich nehme das an. Ich versuche das. Ich versuche, na, ich würde nicht sagen, in Würde zu altern, weil das ist auch, klingt auch bescheuert.
In Würde altern. Ja, das ist ein Begriff, an dem reiben sich immer so ganz viele. Ja. Und denkst du, ist der wirklich so schlimm? In Würde altern.
In Unfug, würde ich sagen.
In Unfug altern.
Nee, das, aber ich finde das, ich, also es ist ein Privileg, alt zu werden. Und ich würde sagen, ich interessiere mich auch sehr für mein Spätrepertoire, nicht nur für das, was ich mit 20 oder mit 25 gemacht habe. Das ist definitiv anders und das ist auch eine andere Sache. In der Popmusik gibt es nicht so viel Spätrepertoire, ne? Wenig. Und das ist im Grunde schade, dass die Popmusik ist natürlich gemacht für junge Leute.
Und auch für den Augenblick, muss man sagen.
Aber zum Beispiel in der Malerei ist es so, dass es gibt wahnsinnig viel Spätwerke, ne? Degas hat und die sind wahnsinnig berühmt ist und man wird als Künstler ja auch, ich würde sagen, erfahrener, besser, anders, es verändert sich, es ist genauso interessant, ne? Und die Menschen werden immer älter und in der Musik sieht es immer so aus, als würde Musik nur aus jungen Menschen bestehen. Das ist aber gar nicht so. Es gibt ganz viel großartige ältere Musiker,
ja,
Musikerinnen.
Ja. Die Rolling Stones und Annette Louisanne haben beide ein Spätwerk. Obwohl, klingen die Stones anders als auf den ersten drei Alben?
Nö, also
eigentlich nicht, oder? Also die haben eigentlich kein Spätwerk.
Ach, die finde ich, die machen das sehr klug, mit sehr viel Humor. Und irgendwie haben sie das, glaube ich, verstanden, auf was sie sich da konzentrieren, was gut ist. Sie sich gar nicht mehr bemühen, auch irgendwie jetzt relevante Platten zu machen. Wenn ich das Wort relevant schon höre, dann ist es viel zu, ja. Und die haben Spaß am Live-Spielen und na, machen das, was sie lieben. Und ich finde, das nimmt man ihm total ab.
Bei denen wundert es einen aber wirklich, dass die so alt geworden sind, oder? Also ich meine, bei dem Lebenswandel, den sie mal hatten, jetzt vielleicht nicht, aber ist ja so.
Da kann man ja auch mal sehen, dass das eigentlich natürlich ein bisschen was damit zu tun hat, aber auch nicht nur. Es gibt so viele Faktoren, ne? Also das ist einfach so. Gott sei Dank weiß man es nicht.
Es gibt ja so Künstlerinnen, wenn die dann schwanger werden und ein Kind kriegen, die machen das alles so mit links. Die machen genauso weiter wie bisher. Weißt du, quasi Kind auf dem Arm, nur kurz vor der Bühne einmal abgegeben. Kind zumindest in meinem Schlepptau. Manchmal ist die Nanny dabei. Wie war das bei dir?
Ja, also ich habe ungefähr so nach anderthalb, zwei Jahren wieder angefangen. Da habe ich mein Album veröffentlicht und ich weiß noch, ich war noch eigentlich noch nicht so ganz ready. Das bedeutete, ich hatte zwar Lust, irgendwie die Platte zu machen, da war sie dann immer dabei im Studio und das konnte ich managen. Aber als dann so die Promophase anfing und ich reisen musste und die so zu Hause lassen musste, das war hart für mich. Und da habe ich zum Teil, bin ich irgendwie morgens los nach Leipzig, habe die Sendung gespielt, dann nachts wieder zurück, um sie dann morgens wieder im Arm zu halten. Und da habe ich mich total aufgerieben. Vielleicht war das auch einer dieser verrotzten Interviewtage, an denen du mich... Weil sie dann frisch in der Kita war und dann werden die auch so viel krank und so. Ne? Ich habe das alles mitgenommen, auch. Aber es hat ein halbes Jahr gedauert. Das war so ein Prozess, wo ich mich auch selbst ein ganz kleines bisschen abgenabelt habe und dann im Jetzt sein konnte auf der Bühne, auch Blut geleckt habe und dachte, meine Güte, das macht mir Spaß. Auf meinen ersten Touren war sie aber immer dabei, mit meiner Mutter und meinem Mann. Da konnte ich mich noch nicht trennen.
Das ist anstrengend, oder? Weil man nie so 100% da sein kann auf der Bühne.
Ja. Aber ich habe ja auch schwanger noch eine Tour gespielt. Also 30 Termine, weiß ich noch. Und das war im so siebten Monat. Da bilden ja die Embryos ihr Gehör aus auch. Und habe ich mir mal vorgestellt, dass sie das dann mitbekommt als erstes. Irgendwie gleich Musik. Und was macht sie denn da abends um 8 immer? Was ist denn da für ein Trubel? Naja, auf jeden Fall war das... Ich wollte sagen, es war eine sehr einzigartige Tour. Es wurde, glaube ich, wurde nie wieder so viel geweint. Und ich hatte eine Ruhe. Ich war früher mal wie so eine Katze und bin so hin und her an den Bühnenrand. Und ich saß ganz viel und habe einfach gesungen und hatte eine Ruhe. Und es war wunderschön. Es war wirklich eine magische Tour. Es war ganz anders. Das waren halt viele Hormone im Raum. Ne? Und es war total, es war wunderschön. Also ich habe... da auch ganz viel als Künstlerin gelernt, dass ich nicht mehr einfach so viel rumtigern muss, dass es auch andere Dinge gibt und das, die Stimme zu finden, die Art, wie man Geschichten erzählen will, irgendwas ist da auch Tolles mit mir passiert.
Das ist lustig, das klingt auch wirklich so, als seist du ganz viel in deinem Leben auch auf der Suche nach dir gewesen.
Klar.
Also, weil du hast gerade so schön diese Veränderungen dargestellt, indem du die Hand so, weißt du, so von oben nach unten übers Gesicht geführt hast. So. Und dann wurde alles irgendwie anders und ich bin dann so in mich reingekommen. Würdest du sagen, du warst auch ganz lange mal auf der Suche nach dir?
Auf jeden Fall. Das sollte auch jeder sein.
Was fehlt einem denn? Also nach was sucht man denn eigentlich? Ist nicht, wenn alles normal läuft, hat man nicht einfach seinen Platz im Leben? Ich habe ein Interesse, ich habe eine Leidenschaft, ich bin Musikerin, ich mache Platten, ich gehe auf die Bühne, ich habe liebe Freunde und Familie um mich herum. Was will man eigentlich mehr?
Ich glaube, jeder sucht nach was anderem. Das kann nur jeder selbst sich beantworten. Der einen suchen Anerkennung, die anderen nach dem Sinn des Lebens, die anderen speziell nach Liebe. Und begehrt werden oder vielleicht auch ein Mix aus allem. Aber ich glaube, das sind individuelle Wünsche und die verändern sich im Laufe des Lebens ja auch. Sehnsucht ist ja auch etwas, was man vielleicht selbst auch gar nicht so weiß, nach was man sich sehnt. Und das sind Mangel, die in der Kindheit vielleicht entstanden sind oder Muster. Ne? Also
nach was hast du gesucht denn in den verschiedenen Phasen?
Naja, ich meine, ich bin zum Beispiel, ich hatte früher immer den Eindruck von mir selbst, dass es mir überhaupt nichts ausgemacht hat, weil meine Mutter mich so erzogen hat, aber ich bin halt ohne Vater groß geworden und mittlerweile weiß ich, dass egal, ob man damit gut zurechtkommt oder nicht, das ist ein Mangel und der macht was mit einem Menschen. Und ich habe... ja, da auch vielleicht eine Seite, die ich nicht kannte, gesucht irgendwo. Aber ich glaube, ich habe auch nach Anerkennung oder Respekt auch gesucht, weil ich war immer schon, also ich hatte immer dieses unterschätzt werden, auch durch meine Optik.
Und weil du etwas kleiner bist.
Vielleicht auch als Frau. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir wichtig ist, wenn ich da ehrlich bin, na, und das ehrlich zugeben müsste. Und natürlich Liebe und schon auch nach dem Sinn. Ich brauche Spiritualität. Das ist so. Ich suche nach Magie und nach Euphorie und nach irgendwie, nach Verbindung auch. Ja, zum Beispiel ist das Singen für mich, war es immer. Und das auf der Bühne fühlen zu können, war für mich auch ein Prozess. Das gelingt mir auch nicht immer, noch heute nicht immer. Mich da so frei und so loszulassen. Als Kind war Gesang für mich immer heilen. Also das war, hatte was Heilendes für mich, was Meditierendes. Ich habe dann gesessen in meinem Kinderzimmer und habe stundenlang gesungen. Und das war, da habe ich mich verbunden gefühlt mit dem Universum oder mit irgendwas. Ich war aber auf jeden Fall, das war das schönste Gefühl.
Was hast du gesungen?
Ich habe irgendwie Fantasie-Englische, alle Lieder aus dem Radio, die ich kannte. Ah, und da mir Lieder ausgedacht, Gesangsmelodien. Also das hörte nicht auf, das war ein Quell des Glücks. Es war, auch wenn ich traurig war oder irgendwas hatte, auch Schmerzen. Singen war für mich wie eine Meditation.
Und dass der Vater nicht da war, als du aufgewachsen bist, weil du das auch als Mangel erkannt hast irgendwann dann, war dir das als Kind schon unangenehm? Andere haben Väter, ich nicht?
Nee, das war wie ein das war im toten Winkel. Ich habe das nicht an mich reingelassen. Ich war da.
Es geht ja eigentlich auch ohne Vater, theoretisch.
Klar,
also es geht ja.
Deswegen es geht auch ohne
muss
man's
Mutter. Eigentlich, ja, es muss nicht unbedingt als Mangel empfunden werden. Aber wie interessant, dass du später das dann entdeckt hast als Mangel. Wann denn eigentlich? Oder durch was?
Na, durch eine Therapie.
Okay, aber was fehlte dir? Also wo spielt zum Beispiel die Abwesenheit eines Vaters, wo spielt die eine Rolle?
Das muss man Therapeuten jetzt ehrlich gesagt fragen.
Was hat denn deine Therapeutin gesagt? Oder hast du einen Mann gehabt?
Nee, eine Therapeutin.
Therapeutin.
Ja, sie meinte, dass es auch selbst, dass es ein, sozusagen ein Mangel ist, der sich hier und da bemerkbar macht. Und also weiter kann ich dazu jetzt auch nichts sagen. Also ich bin keine Expertin. Ne? Es ist ja auch eine Identifikationsfigur. Und der erste Mann, mit dem ich zu tun habe, war mein Großvater. Ein toller Mann, Gott sei Dank. Ein sehr liebevoller Mann und Mensch. Und Opa und so. Ja, das. Oder auch, dass man. Also die Fragen, die man sich stellt, wollte er nichts mit mir zu tun haben? Ne? So dieses. Das ist so. Das schwingt schon irgendwie im Raum. Aber das habe ich nicht an mich reingelassen. Also ich habe das nicht als Mangel verstanden, weil meine Mutter da auch alles für getan hat.
Also
genug Liebe und.
Okay, aber deine Mutter wusste schon, wer der Vater ist.
Ja, ja.
Also
ja.
Das schon. Also, aber du hast ihn nie getroffen?
Nee, doch. Ich habe ihn getroffen.
Ach, du hast ihn sogar getroffen.
Ja, und zwar als. Das auf einen meiner ersten Autogrammstunden nach einem meiner ersten Konzerte.
Und das war.
Das ist natürlich nicht der perfekteste. Nö, traumatisch nicht, aber es war halt einfach es war ein doofer Moment.
Ne? Er ist auf dich zugekommen.
Er stand da und hat
gesagt, ich bin dein Vater. Das ist ein bisschen wie Luke, wie Darth Vader.
Richtig.
Ich bin dein Vater.
Also, ich war natürlich irgendwie paralysiert hinter ihm 200 Fans und es war sowieso alles neu für mich und so. Und dann habe ich ein Autogramm geschrieben und er ist gegangen und ich weiß nur noch, dass er auch sehr klein war.
Ach, guck mal.
Ich sag das jetzt so, ich erzähle das als lustige Anekdote, weil es für mich tatsächlich auch eine ist jetzt mittlerweile. Ne?
Was also, natürlich wirklich toll ist und auch wahrscheinlich Ergebnis von Therapie. Und es ist schön, dass man nach diesen Jahren darauf blicken kann. Damals muss es ein kleines Erdbeben gewesen sein.
Naja, es ist so, also wenn man dann berühmt wird und auf einmal Annette Louisanne ist und dann zeigt sich dieser Vater, das ist einfach so ein doofes Gefühl. Da ist er nur voll klar, und da versteht er auch, dass man da auch nur ablehnen kann.
Okay, also es war seine Entscheidung, vertrauen. Sich als Vater nicht zu zeigen.
Das war die Entscheidung beider Eltern. Aber die Geschichte meiner beiden Eltern erzählt sich unterschiedlich, so wie das oft im Leben ist. Meine Mutter erzählt es anders und er auch. Also ich habe, als ich selbst Mutter geworden bin, mir gedacht, dass ich ihn nochmal kontaktiere, weil ich wollte mir seine Geschichte jetzt auch nochmal anhören. Und die erzählen sich unterschiedlich. Und das ist auch in Ordnung für mich. Und das ist so interessant, weil da kann man gar nichts gegen tun. Und welche letztendlich wahr ist, ist mir auch scheißegal.
Nein, und wir können davon ausgehen, eigentlich wissen wir, keine der beiden Geschichten ist die wahre Geschichte.
Richtig.
Ich habe das Gefühl, dass wir das nach und nach in dieser Zeit immer mehr entdecken, weil wir auch irgendwie ein bisschen klüger werden, wir Menschen, dass wir mittlerweile mehr oder weniger fast alle wissen, es gibt nicht die Wahrheit.
Richtig.
Zwei Menschen sehen verschiedene Dinge.
Ja.
Und man muss es auch aushalten, dass in dem Fall der Vater, eine ganz andere Version erzählt, denn sie ist wahrscheinlich nicht falscher als die deiner Mutter.
Ja, das ist seine Sicht, ne? Ja. Und seine Empfindung und Wahrnehmung. Und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, dass wenn etwas so lange her ist, spielt einem die Erinnerung auch manchmal einen Streich. Ne?
Manchmal? Ich behaupte, immer.
Ja. Was ist, hast du doch gesagt? Nein, niemals. Ne? So, also es ist wirklich, wir sollten alle milde sein.
Ich habe gestern mit meinem ehemaligen Kollegen Christian Sievers gesprochen, der die Heute-Journalsendung moderiert.
Ja.
Und wir waren früher zusammen beim Radio.
Ja.
Und ich bin fest davon überzeugt gewesen, wie er mir diese Geschichte erzählt hat, wie er durch Zufall bei der Heute-Sendung gelandet ist. Und er musste dann um 17 Uhr die Nachrichtensendung lesen, weil er eigentlich nur so als Hospitant oder so da war. Und sagt, nee, du bist gar keiner da, lies mal. Und ich bin so fest davon überzeugt. Ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, für diese Geschichte, weil sie mir so absurd erschien damals. Christian hört sich das an und sagt, nein, es war komplett anders. Du denkst, okay, es ist noch nicht mal 30 Jahre her, aber natürlich schon ein bisschen, fast 20. Und man ist selber so fest davon überzeugt, dass diese Geschichte so ist. Wirklich, sie ist in Stein gemeißelt in deinem Hirn.
Vielleicht ist man die Geschichte, wenn man sie anderen erzählt, schmückt man ja auch immer ein bisschen aus. Und irgendwann, nach vielen Jahren, ist die Geschichte, also eine tolle Geschichte, aber unter Umständen nicht die wahre. Ne?
Genau. Ich glaube mittlerweile, dass wir uns Menschen, dass wir uns nichts glauben können von dem, was wir erzählen. Aber auch nur aus Erfahrung. Ich war neulich in dem Ort in der Nähe von Hamburg übrigens, Schwarzenbeek. Ich war nach über 20 Jahren zum allerersten Mal wieder dort, um mir einfach anzuschauen, wie sieht es da aus. Man erkennt fast nichts wieder. Und aber hier war doch der Tennisplatz. Ich könnte schwören, dass hier, aber es ist alles anders. Die Dimensionen sind anders, die Orte sind anders. Und wenn man das mehrfach erlebt, dann weiß man, dass man sich eigentlich nicht trauen kann.
Ja. Absolut. Manchmal, das finde ich auch wahnsinnig skurril, wenn ich habe ja jetzt so 22 Jahre, ne, gebe ich jetzt schon Interviews. Und wenn ich wirklich so Interviews von vor 22 Jahren höre, weil das ist ja alles so dokumentiert, dann gehe ich auch so, meine Güte nochmal. Und das ist so, sich also in einem Gespräch nochmal zuzuhören, ist schon, also das ist wirklich absurd.
Ja, ich weiß auch, ich höre manchmal Geschichten, mir schickt jemand aus einem Podcast eine Geschichte, die ich erzählt habe vor knapp 10 Jahren. Und ich höre diese Geschichte, auch zusammen mit meiner Kollegin, mit der ich den Podcast mache. Und wir hören uns diese Geschichte an, weil jemand sagte, hört mal, wie das damals, was ihr damals erzählt habt. Und wir spielen das ab. Und es ist eine Geschichte, die ich zum allerersten Mal in meinem Leben höre. Und, ich habe sie selber erzählt. Und sie ist brillant. Und sie hat eine Pointe und so. Und ich erinnere mich nicht, diese Geschichte jemals gehört zu haben. Und das ist eigentlich erschreckend, aber auch normal.
Ja, ja.
Das ist einfach, wir sind halt voller Geschichte. Unsere Festplatte ist einfach schon seit vielen Jahren voll. Oder? unser Gehirn. Wann war denn bei dir dieser Moment oder wann war bei dir mal eine Situation, in der du gemerkt hast, oh mein Gott, ich erinnere mich komplett falsch an die Dinge. Es war definitiv nicht so.
Also ich bin, es kommt schon ab und zu mal bei mir vor, weil es gibt so zwei Sachen. Ich bin ein Träumer, ne? Also ich...
Tagträumer.
Ein Tagträumer, genau.
Was heißt eigentlich Tagträumen? Dass man mit Gedanken einfach so also nichts mitbekommt.
Ja, ne? Ich krieg dann meine Tochter sagt dann immer, Mama, sag, dass du mich hörst. Und dann stellt sie mir irgendeine Frage und dann führt sie mich vor. Ne? So. Und ich bin dann einfach kurz mit meinen Gedanken beschäftigt irgendwie. Und das führt natürlich auch dazu, dass einem irgendjemand irgendwas sagt. Man denkt, das hast du mir nie gesagt. Ne? Und das passiert schon ganz häufig, weil ich halt so ein Träumerle bin. Aber da ich das weiß, vertraue ich den anderen auch so. Meine Güte, wirklich, ich habe es nicht gehört. Aber ich habe es dir doch gesagt, du hast ja gesagt. Ich so, nee, da war ich woanders mit meinen Gedanken.
Die dürfen das noch nicht ausnutzen.
Nein.
Hey, hast du doch damals gesagt, dass das okay ist? Weißt du, dass ich das neue Auto kaufe mit dem Sport-Cabrio? Du hast doch ja gesagt letzte Woche.
Ja. Ja, also zum Beispiel ist ja, wie ich finde, auch Alkohol ein ganz interessantes Thema. Ne? Also das finde ich, ich trinke seit ein paar Jahren keinen Alkohol mehr. Und da finde ich, da ist man ja auch eine Version von sich. Ne? Also und das ist ja, sind ja meistens auch Gelegenheiten, wo man andere Leute trifft. Und immer dann, wenn immer Alkohol mit im Spiel ist, finde ich das auch schon speziell, ne? So, weil man einfach nur, das ist ja nicht die Wirklichkeit, sondern eine Version.
Und künstliche Gefühle. Und man ist nie die beste Version von sich selbst.
Stimmt.
Man ist manchmal, glaube ich, eine lustigere Version von sich selber, aber man ist nie die bessere Version.
Die Leute sagen immer, ja, im Wein liegt die Wahrheit. Ich glaube, das stimmt nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Also,
na gut, manche Leute sagen unter Alkoholeinfluss sehr wahre Dinge,
die sie natürlich zensieren. Es gibt einem in einer Minute so viel durch den Kopf, wenn man alles davon aussprechen würde. Weil man es ausspricht, ist es nicht gleich die Wahrheit.
Hättest du keine Freunde mehr.
Ja, stimmt.
Das wissen wir doch, wir lügen doch so viel am Tag. Wenn wir nur hat doch jemand Experimente mal gemacht. Von morgens bis abends nur die Wahrheit gesagt. Wirklich, es spricht kein Mensch mehr mit dir. Ja. Es ist ja auch gar nicht negativ gemeint, aber es ist bei uns allen tatsächlich so. Aber wir müssen schon noch aufpassen, was wir sagen.
Aber ich wollte was Positives auch sagen zu meiner Wahrnehmung, ne? Seit dieser Zeit. Erstens habe ich das Gefühl, ich komme viel besser durch diese Wechseljahre und durch diese Veränderungen, die auch hormonell passieren als Frau. Ich rede da so offen drüber, weil ich finde, das darf kein Tabuthema
sein. Nein, und es hilft auch vor allem anderen.
Wirklich.
Und jeder ist einfach dankbar. In dem Fall meist jede ist dafür unglaublich dankbar, dass jemand es nicht totschweigt und dass man nicht alleine ist.
Ja, und ich möchte das so positiv einmal betonen, wie wundervoll es ist, einfach vollkommen da zu sein und klar zu sein. Und
Jetzt redest du von kein Alkohol.
Ja, das ist wirklich, es ist toll. So als mein erstes Jahr war, so auch Weihnachten, Geburtstage, durch die Jahreszeiten zu gehen und so. Ich krieg viel mehr mit, ich krieg die Natur viel mehr mit. Ich habe nie viel getrunken, aber trotzdem ist es ein anderes Dasein.
Aber du hast regelmäßig getrunken.
Ja, also so wie wir alle. Ne? So,
okay, es war nicht viel, aber trotzdem auch trotzdem ein bisschen zu viel ab und zu.
Ja, also klar, ich meine, das alles wäre nie passiert ohne Prosecco. Ne? Ich habe dieses Lied und also klar, ich bin Musikerin. In meiner Branche wird schon viel getrunken, das muss man schon sagen. Ne? Und Tour, Rock'n'Roll, aber Rock'n'Roll hat kein Spätrepertoire, würde ich sagen.
Ja.
Und ich habe Lust auf ein Spätrepertoire.
Also geht das nicht ohne? Also heutzutage sind ja die ganzen harten Bands sind ja auch Familienväter und feiern ja auch gar nicht mehr so viel. Nee. Es werden auch weniger Hotelzimmer zerstört. Hat sich also ein bisschen gewandelt, der Rock'n'Roll.
Naja, ehrlich gesagt, meisten harten Jungs sind heute trocken. Ne?
Also ich dachte, die sind heute tot. Du sagst ja, also die meisten harten Jungs sind heute tot. Nee. Die sind heute trocken.
Ja, das ist... Ich finde, das ist, ich weiß auch nicht, ob das bei mir für immer ist. Das ist einfach so gerade finde ich das ganz toll. Also gerade finde ich, feiere ich es richtig. Ja. Als so eine ganz schöne Erfahrung so in meinem Leben. Und ich kenne immer mehr Leute, die das ganz bewusst sagen.
Total.
Ja, ich war wirklich sehr, sehr starke Raucherin. Das auch seit ungefähr einem Jahr habe ich das endlich geschafft.
Mehrfach hast du schon geschafft, ne?
Mehrfach habe ich es schon geschafft. Also. Aber jetzt ist, glaube ich, ist für immer.
Wirklich?
Ja, glaube ich. Ich habe keinen Bock mehr.
Was wahnsinnig clever wäre.
Also es ist einfach, der Leidensdruck war schon da. Ich habe mich da auch belogen. Das weiß ich. Ich habe das auch immer so inszeniert. Ne? Für mich war... so eine Zigarette mit einem Glas Cremant und so. Das ist natürlich so diese französische Art, sich darzustellen.
Stimmt,
und so.
Das sind Klischees, in denen man auch wirklich gerne lebt, weil es irgendwie auch starke Bilder sind. Ne?
Ja, und das sind geprägt, das ist eine Pop-Art, ne? Das ist Popkultur, das ist in Filmen, Literatur. Aber ich, also...
Und mit Leidensdruck meinst du was?
Mit Leidensdruck meine ich, dass ich wirklich süchtig war. Ne?
Okay.
Und dass ich morgens schon eine Zigarette brauchte und dass ich mir eine angesteckt habe und dann kurz, das ist mir schon passiert, kurz darauf mir noch eine anstecken wollte und gar nicht gemerkt habe, dass ich rauche, weil das nicht mehr gereicht hat.
Ja. Also und ist auch immer ganz schlecht, wenn man in die Babymilch aschert. Das ist ganz schlimm.
Nee, drei Jahre habe ich nicht geraucht, als meine Tochter noch klein war. Aber als ich wieder anfing zu arbeiten, da fing das an auf Tour, nach dem Konzert. Ja. Und dann ging das so relativ schnell, dass ich wieder auch bei dem war, wo ich mal war. Weil das ist nun mal einfach so, ne? Wenn man richtig, also ich kenne keinen Raucher, der mal richtig Raucher war, der dann irgendwann mal gelegentlich rauchen kann. Kenne ich keinen.
Ja, man muss dennoch ganz schön stark sein, um sowohl rauchen als auch trinken, dann erstmal so richtig aufzuhören.
Ich habe es Stück für Stück gemacht.
Wenn es geht, ist es auch toll. Und wann kam der Entschluss, auch mit dem Trinken aufzuhören? Weil Alkohol einfach ein ganz großes, auch ein tolles Thema ist für unsere Gesellschaft aktuell. Deswegen ist es auch toll, darüber zu sprechen.
Wie gesagt, das ist schon länger her, vor mehr als 2 Jahren.
Aber, vor mehr als 2 Jahren.
Ja.
Aber wann kam der Punkt? Also warum? weil...
Ja, weil ich...
Mutter sein war es ja nicht.
Nee, Lust auf Veränderung hatte. Ich hatte Lust auf einen gesünderen Lebensstil. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass es mir mental nicht gut tut. Also
du wolltest nicht mehr das sein, was du einmal warst.
Ich brauchte Klarheit, auch so um mich herum. Ich hab mich nach Veränderung gesehnt und ich brauchte irgendwie eine klarere Sicht auf mein Umfeld.
Wann braucht man das? Wenn man sich langweilt oder wenn man unzufrieden ist?
Wenn man Klarheit
ist.
Braucht.
Warum brauchtest du Klarheit? Was war denn unklar? Denn ich würde denken, bei dir lief es ja auch wirklich immer gut. Du bist beständig im Geschäft. Du hast immer regelmäßig deine Platten gemacht, bist auf Tourneen gegangen, du hast deine Leute, die zu dir gekommen sind. Eigentlich beruflich gesehen war ja auch alles immer eigentlich sehr glatt.
Na, ich hab zum Beispiel mich in der Zeit von meinem Management getrennt. Ich habe so ein bisschen wollte ich mir die Sachen mal ein bisschen näher anschauen, um mich. Also ich weiß nicht, bei mir ging das so schnell los, ganz am Anfang. Man hat mir alles aus der Hand gerissen. Ne? Und ich glaube, es war an der Zeit und dafür hat diese Abstinenz auch total geholfen, alles mal noch zu lernen. Auch mal zu lernen, wie schreibt man eine Rechnung selbst? Wie ist das eigentlich mit den Lizenzen? Wie funktioniert eine GEMA-Anmeldung? Das haben immer andere für mich gemacht und das machen KünstlerInnen ungern selbst, aber ich finde, man muss das selbst können, damit man einfach auch merkt, was man braucht. Und ich habe das Gefühl, das hat mir gut getan, noch ein bisschen näher da reinzugehen in das, was ich mache, in das Kerngeschäft. Ne?
Ist ja auch ein Gefühl der Selbstermächtigung, ne?
Absolut. Selbstermächtigung ist ein ganz wichtiges Thema.
Ich finde das sehr schön, dass du das mit dem Alkohol gesagt hast, denn es gibt ja auch eine ohne Alkohol-Influencerin, Nathalie Stüben. Ich weiß nicht, ob dir über den Weg gelaufen bist schon.
Ja, die ist toll.
Ich habe mit ihr schon zweimal gesprochen und sie ist wirklich toll. Und es ist aber ganz schwer, Menschen, auch wenn man diese klugen Sätze von Nathalie hört, Menschen, die viel und regelmäßig trinken und sie auch damit prahlen, wie sie wieder abgestürzt sind gestern, denen zu erzählen, warum sie keinen Alkohol trinken sollen. Ich kann es sowieso nicht, weil ich in meinem Leben nie Alkohol getrunken
habe. Ach wirklich?
Insofern, ich bin keine Autorität. Ich kann nicht kommen und den Menschen belehren. Bei Nathalie, die Schlimmes erlebt hat, da hört man zu. Und der Kernsatz von ihr ist ja immer, nur damit kann man Menschen nicht sofort überzeugen, aber wer könnte ich sein ohne Alkohol?
Ja.
Und das, was du gerade erzählt hast, es ist ein so wunderbares Beispiel dafür, was sich wirklich auch spürbar für dich verändert hat, was du wahrgenommen hast, dass dein Gefühlsleben ein ganz anderes ist. Und ich finde es sehr schön, das zu hören,
ja,
dass das Leben sich anders anfühlt.
Ja,
ja?
Es ist echt. Ne? Es ist nicht mehr künstlich, keine künstlichen Gefühle mehr. Aber die Meinung über Alkohol hängt ganz stark vom eigenen Konsumverhalten ab. Ja. Man merkt eigentlich, Leute, die so ein bisschen komisch darauf reagieren, dass man keinen Alkohol mehr trinkt, die haben eigentlich oft selbst ein Issue damit, ne? Weil die fühlen sich angegriffen dadurch. Oder also sind die Leute, die selbst auch selten trinken oder die da überhaupt nicht drüber nachdenken, für die ist das ganz normal. So, ach, man trinkt auch keinen Alkohol, alles klar. Und das ist sehr interessant auch. Es ist interessant, wie wir diese Droge auch verherrlichen, ne? Klar. Das ist schon. Und ich bin Generation X. Für meine Jugend war es so, dass man war uncool, wenn man keinen Alkohol getrunken hat. Mhm. Und wenn man als kleine Frau gut was vertragen kann, dann war man noch cooler. So bin ich aufgewachsen. Das ist einfach so. Es gehört zu jedem Familienfest dazu. Es ist ja ein Genussmittel. Das ist aber.
Ja, und es ist so schwer, die Menschen davon zu überzeugen, wenn sie jetzt keine Alkoholprobleme haben.
Ja.
Warum auch dieses permanente Genießen vielleicht auch Nachteile hat. Also wie gesagt, ich kann da nicht mitreden.
Also ich bin absolutes, Verbote, das mag ich nicht. Ich bin aber für Aufklärung. Ich finde, über Alkohol gibt es zu wenig Aufklärung. Aber ich merke, dass bei den Generationen, die jetzt nachkommen, die gehen anders mit Alkohol um. Das ist nicht mehr so, dass man sich komatös, sondern die sind vorsichtiger. Für die ist das gar nicht mehr so ein großes Thema, hoffentlich.
Die eine Seite, ich glaube, jetzt ist es, habe ich neulich gehört von jemandem, es ist gespaltener. Die einen sind ganz, also es ist die Extreme.
Stimmt, das geht auseinander.
Die einen trinken gar nichts und leben das auch und die anderen prahlen damit und saufen sich die Hucke voll und habe ich auch schon erlebt vom Gymnasium, morgens um 8 schon mit der Bierflasche, weißt du, die SchülerInnen da und denkst du, oh Gott, Leute, muss das echt sein? Also
ja, also ich habe mich ja, klar, also als junger Mensch bringt man sich ja schon auch in Gefahr, ne, so mit, ja, aber ja. Nun ja, also ich
Womit holst du dir heute deinen Kick? Dein Adrenalin? Also außer als mit auf die Bühne gehen. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen Adrenalin. Ne?
Ja.
Klar. Und nach dem Konzert fühlst du dich wahrscheinlich immer wie die Königin der Welt.
Also ich muss für den Kick ein bisschen härter arbeiten.
Ja.
Ja. Sport, muss man sagen. Yoga ist für mich. Spaziergänge, Natur. Und ich kann mich halt nicht mehr verstecken. Ne? Ich kann mir ein Gespräch nicht mehr schön trinken. Wenn man so ganz leicht, weißt du, ist irgendwie langweilig auf einer Party, trinke ich ein Glas Wein, dann geht's schon. Also ich bin ganz ehrlich, weil ich bin gestresst und erstmal, ne, das ist halt so einfach und Alkohol ist der größte Angstlöser auch überhaupt.
Richtig.
Ne? Aber es ist anstrengend, verdammte Scheiße anstrengend, aber es lohnt sich, weil das ist halt einfach echt, wenn man durch eine Krise durchgeht und es so schafft, ohne sich zu betäuben.
Ja.
Dann hat man sie anders gemeistert. Man schiebt sie nicht nur auf und sie wird immer größer, heimlich im Hintergrund. Und das ist auch so, dass ich Dinge schneller angehe, weil sie unbequem sind. Alles, was mich stört in meinem Leben, auch die Menschen, die mich komisch behandeln, ich kann da nicht mehr weggucken. Und das früher habe ich sowas auch oft dann nach hinten geschoben. Und das gelingt mir nicht mehr so gut. Aber es ist aber gut, auch wenn es anstrengend ist.
Und das hat Nathalie damals auch gesagt. Trinken ist ja auch so ein Erlebnis in der Gemeinschaft. Weißt du, du sitzt mit 5, 6 Leuten am Tisch und du trinkst automatisch, weil auch vielleicht das ein bisschen langweilig ist. Und da hat sie gesagt, aber wenn du nicht nüchtern mit diesen Menschen zusammensitzen magst,
also, ja.
Warum bist du mit diesen Menschen überhaupt zusammen? Wenn du das nicht schaffst, nüchtern zu machen, wenn das Trinken dazugehört zu dieser Runde, weil es sonst langweilig ist, warum bist du überhaupt mit diesen Menschen zusammen? Ich glaube, da hinterfragen sich manche wirklich tatsächlich, oh, okay, da kann vielleicht was dran sein und so.
Ja.
Angstlöser ist es. Von Angst singst du ja auch immer mal wieder in Songs. Angst ist ja auch immer wieder ein großes Thema.
Ja, es ist.
Ich erinnere mich auch Lampenfieber bei dir, was jetzt aber nichts wirklich mit Angst zu tun hat.
Doch.
Das gehört auch.
Ja, was ich nicht wusste zum Beispiel, oh, jetzt gehen wir jetzt richtig ans Eingemachte. Mhm. Dass ich also so eine leichte soziale Phobie habe. Die ist nicht stark ausgeprägt, aber die, da resultiert mein Lampenfieber. Und das, was viele ja nicht wissen, das ist ja keine Angst vor Menschen, sondern die Angst, sich vor Menschen zu blamieren. Na, das ist es.
Bist du introvertiert?
Ja.
Also du bist eine introvertierte Person generell?
Ja,
ne?
Mehr okay. noch als extrovertiert, ja. Und für mich ist es aber, und das Verrückte ist, ganz viele große Schauspieler haben Sozialphobien. Ne? So, und man will ja, hat ja als Mensch selbst auch den Drang, sich selbst zu heilen. Und jeder Schritt auf die Bühne ist für mich auch Heilung wieder.
Weißt du das in dem Augenblick?
Das wusste ich lange nicht. Aber jetzt weiß ich's. Durch eben auch solche therapeutischen Gespräche. Und ich kann viel besser mit meinem Lampenfieber jetzt umgehen. Ich muss mich dieser Angst stellen, weil ich kriege die Belohnung. Wenn ich das schaffe, mich zu überwinden, etwas, vor dem ich großen Respekt habe. Und das ist auch vor Menschen, also auf die Bühne ist es auf jeden Fall. Das wird man gar nicht denken. Ne? Ich spiele so viel live und so.
Ja.
Aber ich habe auch in dieser ganzen Zeit auch viel mit Lampenfieber zu tun gehabt. Das ist zum Teil auch ganz schön belastend gewesen für mich.
Mhm.
Aber je mehr ich über mich selbst lerne und warum Dinge so sind, deshalb kann ich besser mit ihnen umgehen.
Kennst du das Gefühl, wenn alles zu schön ist, wenn alles zu gut läuft, wenn alles irgendwie so happy ist, dass dir das nicht geheuer ist, dass du dann irgendwas suchst, was das vielleicht auch, also kaputt macht, ist jetzt einfach viel zu stark formuliert, aber dass du Schwierigkeiten hast, damit umzugehen, wenn alles gut ist?
Das kenne ich. Ja, es ist bestimmt auch mal vorgekommen, aber es ist nicht so stark ausgeprägt bei mir. Also es ist noch im gesunden Rahmen.
Das ist ganz gut. Haben sich deine Bedürfnisse über all diese Jahre auch als Künstlerin und letztendlich Annette Louison ist ja auch eine Figur für dich.
Ja.
Ne? Also da bringst du zwar viel von dir ein, auch in den Texten, aber es sind Geschichten über das Leben und nicht Geschichten über dich. Also es ist schon auch eine Kunstfigur.
Ja.
Haben sich deine Bedürfnisse als Künstlerin über die Jahre stark verändert?
Ja. Ich spüre meine Bedürfnisse heute viel mehr. Also zum Beispiel an so einem Auftrittstag, also einem Konzerttag, habe ich mich fast kaum gespürt, weil ich so unter Strom war. Das ist heute anders. Ich weiß, was mir gut tut. Und das versuche ich mir auch zu geben dann, um mir was Gutes zu tun.
Ne? Ja.
Ich brauche viel Rückzug. Ruhe ist nach dem Trubel, also wenn man so viel introvertierte Menschen, deshalb glaube ich, Du weißt, glaube ich, offenbar ein bisschen was über Introvertiertheit, aber nachdem man viel unter Menschen war, braucht man den Rückzug, um wieder aufzutanken.
Weil das die Batterie einfach sehr, sehr schnell leer wird, ja, in der Menge, im Umgang mit vielen Menschen, ja, in Erwartungen, die andere Menschen an einen haben. Die ist ratzfatz alle,
ja,
und dann dauert es lange manchmal, um die aufzutanken.
Ja.
Aber toll, wenn man es weiß.
Ja, das, ich weiß das und ich fühle mich da deshalb auch nicht mehr so schlecht. Früher dachte ich immer so, oh nein, warum musst du dich jetzt zurückziehen? Warum bist du so wenig gesellig? Und, ne? Aber heute weiß ich, das meine ich gar nicht böse. Das ist einfach meine Batterie, die aufgeladen werden muss.
Diese Diagnose in Anführungszeichen Introvertiertheit, Introversion heißt es ja, glaube ich, sogar. Ja. Ist dann aber auch einfach eine wunderschöne, nicht Entschuldigung, das ist das falsche Wort, aber es ist eine wunderbare Erklärung, warum man das nicht möchte,
ja,
und warum man das auch gar nicht muss.
Man muss
das ja gar nicht machen.
Ja. Als ich angefangen habe, und ja, schon, das war mein Mikrofon, ja, das war etwas, worüber ich auch viel nachgedacht habe, dass man immer meint, ein Künstler, eine Künstlerin müssen das immer toll finden, immer der rote Teppich, die Aufmerksamkeit und na, dieser Trubel und so. Das ist aber nicht so. Mhm. Für mich ist zum Beispiel so ein roter Teppich, fühle mich da nicht so wohl drauf. Mhm. Wenn ich oben mein Lied habe und meine Geschichten, dann ist das meins. Aber ja, man muss nicht unbedingt, nur weil man in der Öffentlichkeit steht, eine totale Rampensau sein. Ne? Und das hat, findet jeder seinen eigenen Weg. Und es ist schön, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir nicht alle so gleichgeschaltet sind, dass wir nicht alle moderieren, tanzen und singen und, ne, im Kreis drehen, sondern dass jeder andere Sachen, in anderen Sachen stärker ist. Und ich finde, da müssen wir total aufpassen, dass wir diese individuellen Talente auch immer bewahren. Und, ne?
Ja, wer über den roten Teppich läuft und es einfach auch wirklich genießt, lebt ja wirklich ausschließlich im Außen in dem Augenblick.
Ja.
Das ist ja auch mal okay.
Werden gebraucht.
Ja, und das ist Teil des Spiels und das gehört ja, ja auch wirklich einfach dazu. Aber es gibt auch manche Menschen, die lieben das einfach. Die leben dann wiederum sehr im Außen. Hoffentlich können sie mehr, genug Innenleben entgegensetzen dann in anderen Stunden,
ja,
damit man eine Balance hat, eine innere. Ne?
Ja, ja. Aber ich finde, die werden gebraucht. Das ist auch so toll, wenn einer dann das übernimmt einfach. Ne?
Ja, stimmt. Lass die mal machen. Lass die mal machen. Ich gehe schon an die Bar. Ja, Annette, die Eule. Die Eule. Ist lustig, Eulen werden immer so oft mit Brillen dargestellt, ne? Weil sie halt weise sind oder so. Aber okay, in so Kinderbüchern, Comics, die Eulen haben immer Brillen.
Ja, das stimmt. Vielleicht auch, weil deren Gefiederzeichnungen auch so ein bisschen daran erinnern. Ne?
Ah, das ist ein interessanter Gedanke.
Ja, Eulen sind faszinierend.
Aber eigentlich sind es ja keine Kuscheltiere. Also ich meine, nach Harry Potter sind Eulen natürlich jetzt schon nochmal wieder, weißt du, so im Standing nochmal hochgerutscht. Aber Eulen sind ja eigentlich weder niedlich noch...
Also die sind schon also wahnsinnig einzigartig, ne? Dieser Kopf, der sich da um 270 Grad dreht und dieser geräuschlose Flug und das sind schon Jäger, ne? Und das ist schon, also irgendwas machen die mit einem. Ich habe neulich tatsächlich welche gesehen und zwar im Wildpark Schwarze Berge und da gibt es so eine Tier, also eine
wo ist der? Wo ist der?
Der ist in der Nähe von Hamburg, in der
Ach,
Nähe von Harburg.
Wildpark,
genau.
Schwarze Berge.
Einer von den besseren, zumindest hatte ich das Gefühl, dass die Tiere es da besser haben. Und, aber auch sehr immer schwierig, ne, finde ich. Zoos. Und,
ja,
naja.
Ja, okay.
Auf jeden Fall, das war faszinierend, so eine Eule etwas näher mal zu betrachten.
Was war das Faszinierende? Was haben Sie gemacht?
Ja, wie sie sich bewegen, ne? Die ganze Art, um ein bisschen was zu erfahren auch darüber, dann gab es dann irgendwie so ein paar Informationen.
Interessant. Normalerweise passiert das mit Greifvögeln immer, so Greifvogelschau, aber Eulenschau habe ich auch noch nicht erlebt.
Okay.
Aber es ist interessant. Eulen gelten als Glücksbringer.
Ja.
Was sind deine persönlichen Dinge, die dir Glück bringen? Wenn vielleicht hast du auch sogar konkrete Glücksbringer. Woran orientierst du dich?
Also, ich habe tatsächlich keinen Glücksbringer. Ich merke, ich habe nach einem Gegenstand gesucht und es gibt manchmal so Abläufe, die ich, wenn ich in ein Flugzeug steige, kurz bevor das Flugzeug startet, muss ich, aber das werde ich jetzt nicht verraten, was es ist, muss ich ein paar...
Mit dem linken Fuß auf jeden Fall zuerst an Bord gehen.
Richtig, das ist wirklich...
Einmal die Mütze vom Kapitän aufgesetzt haben, ihm sie dann wieder zurückgeben.
Dreimal klopfen, einmal den beiden hin und her winken, genau.
Frau Luisanne, würden
also
Sie sich bitte setzen?
Ist es. Genau.
Würden sich bitte setzen, die anderen Passagiere würden gerne auch einsteigen.
Aber man sieht es ja, ich bin ja immer noch hier, ich bin bisher noch nicht abgestürzt. Also muss es ja Glück gebracht haben.
Es hat auf jeden Fall geklappt. Ja.
Und ansonsten glaube ich tatsächlich ganz stark daran, dass ich zum Beispiel Dinge, die ich vorhabe, die aber noch nicht eingetreten sind, vorher nicht bespreche mit Menschen. Okay. Weil ich das Gefühl habe, erst dann, wenn es wirklich passiert ist, erst dann, wenn es wirklich eingetütet ist und wenn es da so weit gekommen ist, spreche ich darüber. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich das vorher mache, dann wird es nicht passieren.
Das ist
Pech, also dass es quasi Unglück bringt.
Die Eule als Unglücksbotin gibt es ja auch. Also sie ist auf der einen Seite Glücksbringerin, in anderen Traditionen wird sie als Unglücksbotin. Als Unglücksbotin oder sogar Todesbotin betrachtet.
Ja.
Also das sind die zwei Seiten der Medaille. Mhm. Da sind wir bei der Eule wieder.
Ja.
Eule nach Athen tragen hat ja mit der Göttin Athene zu tun.
Mhm.
Und die hatten damals in Athen auch dieses Geld, weil man war eine Eule auf dem Geld. Und überall waren Eulen. Das heißt, es gab Eulen als Symbole, es gab Eulen als Geld. Wer da nochmal Eulen nach Athen bringt, überflüssig wie nichts, ne? Also das ist ja so.
Ja.
Also die zwei Seiten einer Medaille, es ist auch die Unglücksbotin. Aber man schränkt sich schon immer ganz schön ein damit, oder? Indem man einfach sagt, das mache ich nicht, weil dann passiert Unglück. Natürlich wird kein Unglück passieren. Das weißt du auch, oder?
Das weiß ich auch, ja.
Natürlich wird nichts passieren, aber man hat auch Spaß dran, oder? An diesem Spiel dann vielleicht.
Ja, ich finde auch, ja.
Und die Eule wird als Krafttier natürlich gesehen von ganz vielen. Weißt du, was dein Krafttier ist? Denn du hast vorhin ja auch gesagt, du magst auch gerne spirituelle Dinge. Eventuell ist dir auch ein Krafttier schon mal über den Weg gelaufen.
Nein, das ist noch nicht. Das würde mich jetzt aber interessieren.
Okay.
Mal gleich googeln.
Ja, man kann es nicht wirklich so googeln. Aber ich habe mich vorhin schon mal kurz schlau gemacht.
Ja.
Wie man es herausfindet, was ein Krafttier ist.
Aha.
Das werden wir jetzt, ich muss mal gucken, dass ich das jetzt finde. Das werden wir jetzt so nicht machen können. Aber wir können allen einmal mitgeben, mit welcher Art von Übung man sein Krafttier findet. Es ist schon eine Art Meditation auch.
Ja.
Also wir stellen uns einfach nur mal vor, such dir einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist. Ne? Im Kopf, jetzt mal. Dann setzt du dich hin und machst es dir ganz bequem. Schließt einmal die Augen, atmest tief ein und aus, bis du auch so ganz ruhig wirst. So, jetzt beginnt die Reise. Das erste ist der Einstieg. Stell dir vor, du gehst auf einem schmalen Pfad durch eine wunderschöne Landschaft, die dir vertraut und die dir sicher vorkommt. So, und Annette ist auch da, hat auch die Augen zu. Nummer zwei, am Ende des Weges siehst du einen Eingang. Das kann eine Höhle sein, ein Tor oder auch ein alter Baum. Ein Eingang ist es. Du gehst hindurch und du spürst, dass du in eine andere Ebene eintrittst. Eine Welt voller Lebendigkeit und auch Natur. Und in dieser Landschaft rufst du innerlich für dich, mein Krafttier, zeige dich mir. Jetzt wartest du ab und beobachtest, ob ein Tier erscheint. Vielleicht siehst du das Tier, vielleicht hörst du das Tier, vielleicht fühlst du aber auch einfach nur seine Präsenz. Wenn dieses Tier da ist, geh achtsam auf das Tier zu, stelle ihm in Gedanken Fragen. Bist du mein Krafttier? Und die Frage, welche Botschaft hast du für mich? Und jetzt lauschst du auf deine Eindrücke, auf die Gefühle, die Bilder, die kommen. Dann bedankst du dich bei dem Tier für das Erscheinen und gehst denselben Weg zurück, durch den Eingang wieder, den Pfad entlang, bis du wieder in deinem Körper im Hier und Jetzt bist. Und dann nochmal tief einatmen, Hände und Füße bewegen, die Augen öffnen. Und auch wenn diese Eindrücke, die du vielleicht jetzt gesammelt hast, bruchstückhaft sind, einfach mal aufschreiben jetzt. Und ganz wichtig, es ist eine Übung, die muss auch nicht beim ersten Mal klappen. Aber manchmal taucht ein Laut auf, eine Ahnung und so.
Interessant.
Ja, also das war eine Übung, die ich rausgesucht habe. Und was,
ein Tier habe ich gesehen, aber ich habe noch nicht mit ihm gesprochen.
Ah, okay. Was hast du? Nee, das war jetzt auch wirklich schnell durchlaufen natürlich, ja. Ne? Ist ja klar.
Ich bin einem Hirsch begegnet.
Interessant.
Was das wohl zu bedeuten hat. Können wir das auch googeln?
Also ich frage mal.
Was ist denn der Hirsch?
Wenn einem als mögliches Krafttier ein Hirsch erscheint, Komma, was hat das zu bedeuten? Okay. Der Hirsch ist ein sehr starkes und ein sehr altes Krafttiersymbol, das in vielen Kulturen als heilig gilt. Es wird mit Wachstum, Anmut, Spiritualität und Erneuerung verbunden. Er kann bedeuten Sanftheit und Sensibilität. Er lehrt, mit Feingefühligkeit und Mitgefühl durchs Leben zu gehen, statt mit Härte. Also du möchtest nicht so viel Härte in deinem Leben, sondern auch mit dir selber dieses sanfte Umgehen. Er verkörpert Würde, Stolz und eine natürliche Eleganz. Auch würde alt werden wahrscheinlich, auch wenn wir das gar nicht wollen, auch in schwierigen Situationen. Da Hirsche jedes Jahr ihr Geweih abwerfen und neu wachsen lassen, sind sie ein starkes Symbol für Neubeginn, Regeneration, persönliche Entwicklung. Ich meine, es trifft letztendlich
alles, was wir besprochen haben, oder?
Alles, was wir wirklicherweise schon besprochen haben jetzt gerade. Du hast völlig recht. Aber es ist auch alles natürlich so positiv, dass man denkt, das trifft auch irgendwie dann doch auf jeden zu. Ja. Nichtsdestotrotz, der Hirsch vereint Ruhe mit Stärke, was toll ist. Ruhe und Stärke. Und in der Ruhe liegt ja die Kraft. Irgendwann erreicht jeder einen Punkt, glaube ich, einen Punkt im Leben, wo er das kapiert, dass in der Ruhe Kraft liegt.
Absolut. Und wenn man jemanden anschreit, hört er nicht zu. Hört er nicht dem zu, was man sagt.
Wann hast du das letzte Mal geschrien?
Ach, ich habe meinen Mann angeschrien.
Wirklich? Ja,
doch, das machen wir schon. Wir haben uns früher wenig bis selten bis gar nicht gestritten und das war auch nicht gut. Wir streiten uns jetzt häufiger und das ist gut. Also Konflikte sind schon enorm wichtig. Es kann nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Das ist oberflächlich und dann entfernt man sich auch voneinander. Es darf man natürlich auch nicht überhand nehmen. Aber ich finde es eigentlich schon ganz gut, dass wir unseren Gefühlen mal freien Lauf lassen, weil sonst ist es irgendwie tot.
Ja, und so selten wie der den Müll rausbringt, kann ich das echt nachvollziehen, dass du ihn angeschrien hast.
Er ist ein sehr guter Hausmann, wirklich.
Okay. Wo fühlst du dich wohler, in der Küche oder auf der Bühne?
Auf der Bühne.
Ich bin keine Köchin.
Aber ich entdecke das auch, diese Liebe zum Essen, also diese Liebe auch zu den Zutaten und so, das kommt mehr. Also es ist irgendwie, entwickelt sich da gerade was, eine Sensibilität.
Ah, okay. Auch da wieder Veränderung.
Ja.
Es ist ja auch Lust auf Veränderung, oder?
Ja.
Irgendwann wird man mal gezwungen, sich zu verändern.
Ja.
Und dann kommt aber vielleicht später auch Lust, sich zu verändern. Und das ist ja auch der natürliche Gang, habe ich mir auch sagen lassen, vom Leben.
Ja.
Veränderung ist das Normale und nicht, dass alles so bleibt, wie es ist.
Genau. Richtig.
Und dass sich eine Beziehung auch verändert. Wie gut kommst du damit klar? Es gibt ja die, die das annehmen und akzeptieren, dass man auch nach 20, 30 Jahren nicht mehr so verliebt ist. Also eine andere Art von Zuneigung, dass man vielleicht auch nicht mehr so viel Sex oder so miteinander hat. Und die akzeptieren das. Und dann gibt es aber diejenigen, die möchten eigentlich, dass das immer so bleibt. Denn wenn sich das ändert, dann ist es doch ein schlechtes Zeichen.
Naja, also Veränderung sehe ich grundsätzlich positiv. Ich finde es toll. Ich bin auch gerne spontan. Und das liebe ich, wenn man aus der Reihe tanzt und mal etwas macht, was jetzt nicht geplant ist. Meistens viel mehr, als wenn man es geplant hat. Also geplant ins Kino zu gehen, habe ich an dem Tag, wo wir ins Kino uns verabredet haben, keinen Bock auf Kino. Und deshalb ist es wunderschön zu sagen, ey, hast du heute Zeit auf Kino? Also so, das finde ich schon toll. Es ist halt die Frage, ob man sich voneinander weg verändert und entwickelt. Das wäre dann ein Problem. Ne? Also wenn man immer wieder sich trifft und sich annähert und schaut, wo der andere ist, dann ist das doch spannend auch.
Schlimm ist aber auch, wenn einer sich verändert und einer nicht.
Richtig, der bleibt so wild, dass so alles ist wie immer. Ne? Das stimmt.
Wir machen noch eine kleine Autovervollständigung zum Schluss. Ich habe ein paar Sätze. Vervollständige einfach diese Sätze ganz spontan. Mein geheimes Talent, von dem kaum einer weiß, ist große Gesten.
Von dem kaum jemand weiß.
Ja, irgendein Talent.
Basteln.
Oh, da bist du natürlich bei deiner Tochter Queen.
Ja, das kann ich sehr gut. Ich kann stundenlang. Basteln ist für mich auch ist wundervoll.
Liebst du auch Origami so wie
ich?
Ich finde das so faszinierend, was auch quasi jeder Japaner, glaube ich, ich weiß noch, weil Doris Dori erzählt hat, als sie Vorträge gehalten hat an Unis, dass sie einfach nur beobachtet hat, wie jeder Student im Hörsaal Origami machte. Und am Abend, ihre Tochter war mit auf der Reise, haben sie die Tiere eingesammelt, Die wollen die ja nicht behalten. Die machen es ja nur zur Beschäftigung und haben immer einen Sieger gekürt, abends im Hotel.
Wie toll. Das ist eine tolle Idee. Weil ich merke nämlich auch, dass ich, wenn wir zum Beispiel während dieses Gesprächs, hättest du mir ein Blatt Papier gegeben, ich hätte das schon gefaltet, geknetet, zerrissen oder gerollt. Und die Hände brauchen was zu tun. Dann kann mein Gehirn besser arbeiten.
Interessanterweise haben deine Hände aber das Glas Wasser kein einziges Mal berührt bisher.
Nee, das stimmt.
Weil du aber auch sprechen musst die ganze Zeit. Da kommt man immer nicht zum Trinken, weißt du? Das ist immer so, man stellt dem Gast immer was zu trinken hin und nach anderthalb Stunden dann irgendwie, oh, jetzt habe ich aber einen Durst, dann trinke ich das Glas aus. So, das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist
Dudelsack.
Oh, wie cool.
Wo kommt ich sage ja bewusst Geräusch, weil es ja schon irgendwie auch ein starkes Geräusch ist. So ein Dudelsack, der gibt schon Geräusche ab. Und ich reagiere ganz krass auf den Dudelsack. Und ich weiß, dass Menschen schrecklich finden oder lieben und sofort anfangen zu weinen. Und ich fange an zu weinen. Das ist wirklich, das drückt bei mir so einen Knopf. Da habe ich das Gefühl, irgendwie, das kommt von was ganz von unten irgendein Gefühl hoch.
Wo kommt denn das her?
Keine Ahnung.
Wann ist dir zum ersten Mal ein Dudelsack begegnet?
Im Fernsehen, irgendein Film.
Oder bei der Krönung der Queen.
Ja, auch zum Beispiel. Und Downton Abbey. Oder The Crown, ne, die Serie auch, wo die Queen sich dann ein Lied gewünscht hat. Das stimmt. Das habe ich sogar nochmal nachgehört. Also ich bin Fan. Ich finde es richtig toll. Aber man findet nicht so viele andere Fans. Also es gibt auch echt viele Leute, die das ganz scheiße finden.
Das kann auch anstrengend sein, weil wir es nicht gewohnt sind. Ja. Weißt du? Weil unsere Ohren da nicht so dran gewöhnt sind und so weiter. Mein größter Shitstorm war...
Oh ja,
Hattest du schon einen?
Nee, ich hatte, nee. Also das ist aber, zu der Zeit gab es noch keine Shitstorms, auch noch nicht so richtig, weil es noch kein Social Media gab. Ich habe mal mit einem Journalisten, der hat mal ein Essay geschrieben über eine Ode ans Rauchen. Jetzt haben wir auch drüber gesprochen. Und das war noch in einer Zeit, wo ich das noch sehr verteidigt habe und gesagt habe, ja, Genussrauchen und dies und das und ich weiß und so. Und da gab es viele Briefe. Das fanden viele Leute irgendwie richtig doof. Blöd. Kann ich auch verstehen, aber es ist halt, ich habe damals das noch richtig gefeiert. Ja.
Auch da muss man sagen, auch eine solche Haltung muss man zumindest aushalten.
Das stimmt.
Man muss nicht gleich quasi, weißt du, diese Person zum Schafott führen. Dafür muss man auch manchmal aushalten.
Ja, ich muss auch andere Raucher und Raucherinnen aushalten. Das tue ich auch gerne. Ich habe auch, wenn ich Freunde habe, ich habe so ein kleines Gartenzimmer und so, da dürfen die auch rauchen. Also ich finde es nicht...
Gartenzimmer, das klingt nach Kreativität.
Ja,
das weißt du, ich ziehe mich zurück in mein Gartenzimmer und texte.
Ja, es ist auch ein Schreibtisch drin und so. Genau, da habe ich natürlich früher selbst dran gesessen und geraucht. Ne? Genau.
Aber auch getextet.
Ja, auch getextet.
Ich weiß, es wird alles gut, wenn...
Wenn ich keine Angst habe, würde ich sagen. Angst ist mein Feind sozusagen. Okay.
Auch Angst im Sinne von Panikattacken, also war auch mal ein Thema.
War auch mal ein Thema, das kenne ich auch, ja. Ich bin das, ich würde sagen, mutig und ängstlich zugleich auf eine Art und Weise. Das hängt ja auch miteinander zusammen. Aber Ängste sind keine guten, können keine guten Ratschläge geben.
Sie können
aber manchmal
warnen.
Sind sie auch...
Sie warnen sich
richtig,
vor Dingen.
Genau, aber meistens sind sie deplatziert. Also wir sind ja, die haben ja keine Säbelzahntiger, die einen anspringen. So. Der kommt dann manchmal falsch aus dem Gebüsch.
Ja, wann musstest du das letzte Mal mutig sein? Ich könnte es bei mir nämlich gar nicht sagen, wenn ich mich selber frage, wann musste ich das letzte Mal mutig sein? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du es?
Naja, also das zum Beispiel, ich habe so ein bisschen Höhenangst und ich bin neulich, als ich im Wildpark Schwarze Berge war, auf so einen Turm geklettert und das habe ich ganz allein gemacht, weil es ein bisschen Part meiner Therapie ist und so da hochzugehen und mich zu überwinden und das ist auch es ist wirklich, der ist so hoch und er wackelt auch ein bisschen und da oben ist es tierisch windig und man kann, wenn man die Treppen hochsteigt, durchsehen nach unten, also es ist wirklich, das ist advanced für Leute, die Höhenangst haben, ne?
Okay.
Und da musste ich mutig sein, hab's geschafft. Ich hab's ehrlicherweise nur bis zur vorletzten Ebene geschafft. Aber ich konnte mich da an den Rand stellen und nach unten gucken. Und ich konnte auch die Arme rübernehmen. Das musste ich nämlich so machen. Und 10 Minuten da stehen. Es war richtig schrecklich, aber ich habe es geschafft.
Und wenn du so etwas häufiger bewältigt hast, weil du dich auch selbst herausgefordert hast und quasi face your fears, du bist deine Ängste angegangen, merkst du, dass es auch etwas bringt?
Ja.
Ja.
Das Ängste.
Die lassen nach.
Die lassen nach.
Sie werden weniger.
Richtig.
Es funktioniert.
Es funktioniert wirklich. Also von 10 ist es runter auf 4.
Okay. Sehr gut.
Ja.
Das Möbelstück, das ich bis zum Ende meines Lebens behalten möchte, ist.
Da gibt's einige. Ich habe so einen Sessel, den habe ich auch schon einmal beziehen lassen. Der ist so aus rotem Samt. Da sitze ich schon sehr, sehr gern drauf. Der ist auch genau meine Größe. Wundervoll. So ein alter Sessel aus den, glaube ich, sogar 50er Jahren.
Okay. Am glücklichsten sind definitiv
Kinder.
Das ist lustig, gell? Kinder fallen am ein.
Ja, es ist.
Ja, das zeigt dann wieder, dass man das Kind im Menschen möglichst lange lebendig halten soll.
Ja.
Etwas, was du aber auch genießt. Ne?
Ja, das kann man irgendwie von ihnen lernen, im Jetzt zu sein und sich nicht so viele Sorgen zu machen. Ne? Das ist natürlich klar.
Ist leicht gesagt, aber auch immer. Ne? Die haben keine Verantwortung,
richtig.
Verstehst du? Deswegen, irgendwann kommt die Verantwortung dazu. Und dann ist es einfach natürlich leicht dahergesagt.
Ja.
Ja.
Verliebte sind auch noch glücklich, oder?
Also ja. Ja, Verliebte.
Glücklich Verliebte.
Ich glaube schon. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt
eine. Gott, ich wollte mir nie ein Tattoo stechen lassen. Nie. Ich habe auch noch nicht einmal drüber nachgedacht, deshalb weiß ich es gar nicht.
Ja.
Also ich habe jetzt nie irgendwie einen Wunsch gehabt nach einem Tattoo.
Aber du hast es dir auch nie stechen lassen.
Ja, richtig.
Aber was hast du dir nie stechen lassen?
Eine Rose?
Eine Rose. La Vie en Rose. Da sind wir wieder im Chanson.
Richtig.
Frankreich, weißt du? Ja. La Vie en Rose.
Ich war die Rose aus Der kleine Prinz. Habe ich ja mal gesprochen auch. Das ist meine erste Synchrontätigkeit gewesen.
Ah, und ich dachte, es sei Rio gewesen.
Nee, die Rose war davor.
Die Rose war davor. Und die Rose hast du sogar deiner Tochter in den Namen gegeben.
Richtig.
Emilou.
Emilou?
Emilou Rose. Rose oder Rose, wie sagst du? Emilou Rose. Also da
Deutsch.
Da natürlich Deutsch. Da die Rose. Heute Abend esse ich
veganen Burger. Habe ich schon gekauft.
Cool. Das Kleidungsstück, das ich bei einem Feuer als allererstes retten würde, ist.
Das Kleidungsstück, das meine Tochter anhat, nämlich ich rette sie. Nein, keine Ahnung,
mit
ich weiß
drin.
Gar nicht.
Das ist aber eine sehr schöne Antwort.
Mit ihr drin.
Na, ist auch schön, dass du erst an das Kleidungsstück und dann erst an die Tochter denkst. Aber wenn sie zufällig drin steckt, ja, gut.
Gut.
Ach, sehr witzig. Und ganz zum Schluss, mein Lebensmotto, das ich mir irgendwann für mich gefunden habe, lautet.
Boah.
Wobei, es darf auch einfach ein Motto sein. Also es muss nicht das Motto sein. Ein Lebensmotto, das ich für mich irgendwann entdeckt habe, ist.
Dass das Geben wichtiger ist als das Nehmen.
Okay.
Ja.
Das heißt immer, Geben ist seliger als Nehmen.
Ja. Das ist so, wir kriegen ja Selbstliebe gepredigt und das ist ja auch wichtig ist, weil so viele Menschen inklusive mir Probleme mit dem Selbstwert haben, ne? Dass man den erstmal bestimmt. Und wenn man da ein Problem hat, dann weiß man das ja oft erst gar nicht, weil man ja nicht weiß, was ein Selbstwert ist und wie sich das anfühlt, wenn der gesund ist. Und ne, also das ist so erstmal eine Schwierigkeit, das überhaupt herauszufinden. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass man glücklicher durchs Leben gibt, wenn man gibt. Wenn man sich darauf fokussiert und konzentriert. Weil dieses ewige um sich selbst drehen, da ist irgendwas auch gefährlich.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel war das Schöne, als ich Mutter geworden bin, dass das mal aufgehört hat und der Fokus woanders lag. Und ich merke, oder der Fokus auf der Arbeit und der Fokus aufs Helfen. Und es ist irgendwie, ich merke immer wieder, dass es mir irgendwie besser geht, wenn ich mich nicht ständig um mich selbst drehe. Und natürlich bin ich auf der Suche, aber nicht mehr nur nach mir selbst, sondern nach etwas, was mich erfüllt. Ne?
Ja. Helfen, anderen helfen, ist eine Superpower.
Ja.
Das ist es. Ja. Es tut seinem selber auch so unglaublich gut.
Absolut.
Auch weil man, glaube ich, auf so einfache Art und Weise Sinn plötzlich spürt. Der Sinn fürs Leben. Ich bin nie einer, der groß nach dem Sinn des Lebens gesucht hat. Glücklicherweise habe ich mir diese Frage jetzt nie so gestellt. Aber man spürt, wenn man jemandem hilft und Gutes tut, dann spürt man, wie sinnvoll das war. Und das ist ein Sinn des Lebens. Eigentlich ist der Sinn des Lebens, anderen zu helfen.
Ja, und wenn man zum Beispiel, man braucht auch gar nicht so viel Angst zu haben, weil wenn man irgendwie selbst einigermaßen so ist, wie man möchte, dass andere sind, dann bestätigt man sich ja, dass es geht. Ne?
Ja.
Also das ist alles, fängt alles bei einem selbst an und dem, was man tut und gibt.
Ja. Annette, das war wieder eine schöne Begegnung.
Das ging schnell,
ich
ne?
weiß, das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hören dich im Kino. Jetzt gerade die Schule der magischen Tiere, der Teil 4, da sprichst du die Eule Muriel. Was war dein allererstes Kinoerlebnis? Weißt du das
noch? Ja, weiß ich noch.
Das weißt du?
Das weiß ich. Ich war die ersten drei Kinoerlebnisse, kann ich dir...
Was war's?
Das erste war im Kulturhaus in meinem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Da war ich ungefähr 6, glaube ich. E.T.?
E.T.
Ja.
Okay, ja.
Das war... Ich habe wochenlang davon geträumt, das war faszinierend. Und er wurde auch gezeigt, weil er so ein bisschen systemkritisch war im Ostdeutschen.
Welcher Ort war das?
Schönhausen an der Elbe. So
Schönhausen an der Elbe.
Richtig, genau, der kleine Dorf. Und dann der zweite Film war, als ich in den Ferien in Weferlingen war, das war auch irgendwie bei meiner Tante, die hatten so ein kleines Kino im Ort. Da lief Dirty Dancing, zweiter Film. Und der dritte Film war dann in Hamburg schon, im Kino in Bergedorf. Da war ich das erste Mal allein. Forrest Gump.
Okay, sehr schön. Sehr
das schön. Ist so eine richtige schöne Fahrt durch mein Leben.
Deine Tochter freut sich natürlich, dass du diese Figuren sprichst in diesen Film, animierten Film, wie jetzt die Eule Muriel.
Also Annette Louisanne ist da vollkommen uninteressant. Ne? Also, dass ich jetzt Muriel bin, das ist für mich, das ist besser hätte es nicht laufen können jetzt für mich als Mutter.
Oder?
Ich habe die was letztes Jahr eingeschult worden und da lief der dritte Teil ja und es gab überall diese Kuscheltiere, die magischen Tiere und dass ich jetzt ein magisches Tier bin, ich habe wahnsinnig Glück gehabt.
Du bist ein Star
für
deine Tochter. Was war denn dein erstes Kinoerlebnis mit deiner Tochter? Weißt du das?
Was haben wir denn da geguckt?
Okay.
Also ich weiß, die erste Serie, die wir zusammen gesehen haben, war Pepper Woods. Also die liebe ich ja auch persönlich. Das ist ja auch was für Erwachsene. Das ist eine Weisheit, die da drin steckt.
Ja.
In Papa und Mama Woods und Opa und Oma Woods. Und den Kinofilm weiß ich nicht mehr.
Okay.
Ins Kino geht mein Mann mit meiner Tochter häufiger.
Mhm.
Irgendwas mit dem Clifford, der rote Hund.
Ah, okay, gut.
Ja,
du gehst halt nicht ins Kino, du arbeitest im Kino. Verstehst du?
Ja, ich finde, Kino ist ein tolles Erlebnis, muss unbedingt erhalten bleiben.
Ja.
Ja.
Sieht ja auch so aus, als könnte das erstmal ganz gut klappen.
Das denke ich auch.
Gut, die Schauspieler werden in 5 Jahren alle durch KI ersetzt werden, aber uns bleiben Filme erhalten.
Ja. Hoffentlich, hoffen wir mal, dass die Journalisten erhalten bleiben und nicht nur Falschinformationen.
Ja. Annette.
Danke.
Danke für heute und bis die Tage wieder.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi, mein Name ist Selma. Ich bin 17 Jahre alt und mache derzeit mein Abi.
Ja, Selma und das Abi. Das ist schon echt unglaublich.
Selma Coming of Age. Die Geschichte einer Patenschaft.
Dann hat meine Patentanten geworden.
Und Onkel.
Selma war 6, als Claudia und Hans ihre Patenschaft übernahmen. Aus der ehrenamtlichen Unterstützung für ein marokkanisches Kind mit schwierigen Startbedingungen wurde eine turbulente Reise mit Höhen und Tiefen.
Ja, Selma konnte sehr wütend werden, wenn etwas nicht so klappte, wie sie wollte.
Und dann steigt die Wut bis nach oben, bis ein Vulkan ausbricht.
Ein Podcast von SWR Kultur. Alle 6 Folgen ab sofort in der ARD Audiothek.